SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zu der ersten Sommer-Spezialsendung von Persönlich hier auf SRF 1. Ab dieser Woche 4 Sendungen an 4 Sonntagen im Juli mit 4 Gästen aus den anderssprachigen Regionen von der Schweiz. Und in dem Fall sage ich, Bundi, der Auftakt machen wir mit der Romancia, der rätoromanischen Schweiz, mit dem Linard Patil. Ich freue mich auf eine spannende Stunde, die uns, glaube ich, einmal um die ganze Welt führt, via Indien vielleicht, New York, zurück auf Charanz im Dom Lesch, also in dem Sinn richtig Bundi, Linard Patil.
Allegre Bundi.
Das ist schon mal die erste Frage. Es gibt, ich glaube, wie viele verschiedene Arten und Weisen, wie man kann guten
ja,
Tag
BNG
oder guten...
Ja, BNG könnte man auch noch sagen. Es gibt halt in den verschiedenen Talschaften komplett eine eigene Entwicklung von dem Vulgärlatin, oder? Da Trömer haben das 15... vor Christus einfach überrennt und in zwei grossen Eroberungszügen haben sie die Patnals, das sind so Befestigungen von den Rätern, haben sie überrennt und nachher ist das Latinische quasi nachher wie ein Sediment über das Rätisch, Keltisch hineingekommen.
Und der hat sich so verteilt.
Der hat sich verteilt und jetzt gibt es noch ein paar Restanzen, Falären zum Beispiel, das ist, weiss man, dass es nicht römisch ist, sondern vorrömisch, oder Jess, der Jess Barbet, das ist ein Geier oder ein Adler, wo Jess ist kein romanisches Wort, sondern ein vorrömisches Wort und das wird aber im Romanischen gebraucht und darum sagt man auch rätoromanisch.
Autor, Musiker, Geschichtenverzähler, eben neue auch Morgengeschichten, Autor auf SRF 1, vor allem aber auch Bündner und Rätoroman, das haben wir jetzt schon gehört. Wie viel rätoromanisch gibt es denn im Alltag vom Linard Patil?
Ja, ich rede halt mit den Kindern romanisch, vor allem mit der Tochter, reden mit Leuten, die ich kenne, also Tante Romansch bei Romansch, also wenn man einander trifft und, ja. Und ich habe einen Freund, der Robert Grossmann, der eigentlich englische Muttersprache hat, der hat Romanisch gelernt und wir reden einfach konsequent miteinander immer Romanisch.
Dein Muttersprache war Englisch?
Ist Englisch, ja.
Und wie er, funktioniert also
hat ja, er das? Ja, er hat in Oberengadin, im Ungarn, hat im Oberengadin geschafft. Er ist ein fantastischer Lautenist und Musiker, führt jetzt Cesa Planta, das ist so ein kulturelles Zentrum im Oberengadin. Und redet Buter, das ist sehr seltenes Romanisch, weil das ist im Oberengadin, hat ja nicht mehr so viele Romane, jetzt mehr Touristen und so. und er hat das gelernt dort oben und redet das jetzt auch gut. Und wenn wir miteinander irgendwie eine neue CD oder ein neues Ding planen oder miteinander reden, reden wir 100% Romanisch.
Aber es ist eine völlige Gegenbewegung. Jetzt auch gerade aktuell ein Artikel «Hospiz für einen Spruch» von Linard Patil. Ist es wirklich ein Gefühl vom Aussterben, das man als Rätoroman hat?
Ja, ich weiß nicht, ob man das Gefühl wirklich hat. Es ist einfach eine Tatsache, dass bei jeder Befragung von der Bevölkerung immer 10% weniger sind pro 10 Jahre, oder? Also, oder 5%.
Also, sind ja nur weniger schon als 1%.
Es sind ja 40.000 jetzt. Und, ja. und mit Dunk, das ist natürlich blauäugig zu meinen, dass das jetzt noch ewig hebt. Und darum plädiere ich dafür, dass man lustvoll stirbt, oder? Das ist ja, die Engländer in England, die das erste Hospiz gegründet hat, gesagt, wenn einer weiss, dass er stirbt, ist es unendlich traurig. Wenn es aber ein paar wissen, dann machen sie noch gute Zeit, dann trinken sie noch das Bier, gehen noch ein gutes Theaterstück schauen und wissen, die nächste Zeit ist dann halt für uns läuft's ab. Und die Rätoromanen müssten in den Groove reinkommen von einem Hospiz. Und zwar nicht von einem traurigen, sondern von einem aufgestellt. Dass man sagt, ja, wir sind jetzt in der Endphase, ich meine, das Römische Reich, wo alle quasi dann auf Latinisch müssen funktionieren, ist auch untergegangen. Wieso soll denn das Romanisch ewig leben? Und das ist gar nicht so schlimm, ein Baum stirbt auch. Und Seherzeugin werden auch nicht ewig leben.
Absolut, es ist alles endlich. Also in dem Fall ist es eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Und nicht zum Beispiel eine Gegenbewegung, dass man sich jetzt aus einem Gefühl heraus solidarisieren mit einem anderen Latiner, also mit den Tessiner und den Romans. Also da fühlt man sich wirklich allein in einem Sterbezimmer.
Wissen Sie, das Problem ist, dass die Rätoromanen sich nur über die Sprache definieren. Sie haben keine politische Definition wie andere bedrohte Völker oder bedrohte Sprachen. Sie definieren sich. Und darum ist, wenn es irgendwie einen Streit oder irgendeinen Knatsch gibt, geht es immer um die Sprache. Und Sprache ist ja eigentlich nur ein Werkzeug. Sprache ist ja nicht der Zweck selber, um ein Volk oder eine Ethnie oder ein, ja, am Leben zu halten. Weil die Rätoromanen werden gleich noch leben, auch wenn sie nicht mehr rätoromanisch reden. Also, das heisst, es wird dieser Sprache zu viel aufgebürdet. Und darum wäre ich für einen lustvollen Umgang, wenn ich Lust habe mit meiner Tochter romanisch zu reden, rede ich romanisch. Und wenn ich dann wieder keine Lust habe, rede ich keine. Es ist für mich einfach frei.
Das romanische Grischun hat ja ein bisschen gespalten. Was heisst ein bisschen? Es hat recht gespalten, oder? Auf welcher Seite sind Sie?
Ja, ich habe meinen Roman, den ich geschrieben habe, auf romanisch Grischun geschrieben, in der Meinung, die 40.000 Nasen können sich einfach gar nicht leisten, jetzt 5 verschiedene Schulromanisch zu haben. Heute, wo ich merke, dass die Leute eben keine Lust haben auf das, tue ich da nicht mit Militanz nachdrücken. Dann finde ich, ja, no, dann lassen wir es halt hocken. Es kommt eh nicht so drauf an. Ich habe es gefunden, es erleichtert ein bisschen den Umgang mit den administrativen Geschichten. Man kann, ja, ein Oberländer und ein Unterengadiner, dass die sich verstehen, ist schwierig. Also, ich sage wirklich, dort ist das Radio Roman schon grosser Brückenbauer gewesen und immer noch, dass man sich überhaupt verstehen. Aber es ist schon ein grosser Unterschied. Und darum habe ich gefunden, dass Romanisch Grischun gibt eine Koine, wo gar nicht mehr geredet werden muss, aber mit der schreibt man und die ist, jeder hat eigentlich das Gefühl, oh, das ist mehr von mir drinnen als von den anderen. Es ist eigentlich noch ein gescheites Konstrukt gewesen, aber wenn sie es nicht wollen, dann wäre ich jetzt nicht bereit, um für das zu gestreiten.
In der persönlichen Sommer-Spezialsendung bringen Gäste ihre Musik einmal selber mit, können sie wünschen. Als erstes passend Corinne Courchelas, La Pura. Warum gerade das Stück?
Ja, das ist ein uraltes Gedicht, das sie vertont hat, und zwar sau schön, also wirklich wunderbar, modern. Und man hat das Gefühl, es ging so ein arabischer, maghrebinischer Song. Und es ist eigentlich eine unglaubliche Heimat. Kitsch, will ich nicht sagen, aber ein unheimliches Heimatgefühl. Und in dieser Spannung drin sind wir in den Bergen, dass du willst daheim sein da, und aber andererseits willst du genau gleich Standard haben wie jetzt Paris und New York. Und das geht irgendwo mal nicht ganz auf. Und ich denke, das Lied ist so, es steht in dem Spannungsverhältnis und das gefällt mir.
Find Fatsch, nur du brein,
persönlich auf SRF 1 an vier Sonntagen. Jetzt im Juli zu Gast in der anderssprachigen Schweiz. Gast heute der Bündner Liedermacher und Autor Lina Bardil. Und gerade gehört haben wir La Pura von der Gorin Gugelas. La Pura Spürin.
Das ist Spürin und sie singt auch ich möchte dann mal Spürin werden, weil es so schön ist mit dem Boden zu tun haben, mit den Tieren und mit der Natur. Und das ist natürlich eine unglaublich tiefe Sehnsucht, glaube ich. Darum kommen ja auch die Unterländer und die Ausländer, die noch kommen in die Schweiz, Ferien machen und in Bergen kommen irgendwo natürlich auch die unberührte Natur oder eben der Bauer und die Dörfer und alles, wo es ja zum Teil eigentlich so ja nicht mehr gibt. Also ich wohne jetzt in Scharanz und das ist ein Bauerdorf gewesen, komplett Bauer, dort hat es noch 7-8 Bauern und der Rest von 800 Einwohnern ist eigentlich eine Agglomerationsgemeinde.
Das heisst, die gehen durch den Tag nebeneinander
ja, arbeiten? Ja, die gehen so anders arbeiten. Und auch der Gruf. Also, man muss sagen, wir haben eine Junggemeinschaft mit etwa 40 Aktiven und so. Das ist ungewöhnlich. Es hat so ein paar Sachen, die schon noch ein bisschen dörflich sind, aber da das Bewusstsein herzukriegen, dass wir sind ja eigentlich nicht nur Aglo, sondern wir sind ja auch noch ein Dorf. Und das Frucht ist bei uns zu Ranz, da hat es irgendwie... Da hat's 77 Bombay Street, wo meine Nachbarn sind. Da hat's Claudio Pagelli, einer von den weltberühmtesten Gitarrenbauer, was es überhaupt gibt. Wenn der Gitarre baut, dann ist er auf einem amerikanischen Heft auf der Frontseite drauf. Wir haben etwa 3-4 Bands. Wir haben das Schranzerfest gemacht das Jahr und hat man gemerkt, was da für ein Potenzial rum ist. Also, das Problem, wo man eigentlich hat, die Projektion von einer heilen Welt, wo eigentlich nicht stimmt, und andererseits eben doch die Möglichkeit, an so einem Ort einander noch zu kennen und miteinander zu tun haben, das ist eben eine andere Spannung, die da ist. Mhm.
Das Lied klingt ja auch sehr orientalisch, wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, eben Musikinstrumente, die in die ganze Welt rausgehen, von Scharanz, die Gitarre, sie selber sind auch, Stichwort Orient, sie sind jetzt auch mal rausgezogen in die grosse, weite Welt nach der Matur, Cheers, Mitte 70er Jahre, 77, sind sie per Autostopp einfach mal losgezogen.
Da bin ich die Matur fertig gemacht und der ist wegen einem Flugunfall, den ich hatte mit einem Deltasegler, nicht können in den RS. Und dann gleich einen Gewerbsausfall hatte, also eine Entschädigung, die ich quasi...
Sie hatten einen Unfall gehabt?
Ja, ich bin nicht weit abgestürzt, ich bin gar nicht recht vom Boden gekommen, aber ich habe das Handgelenk gebrochen. Und dann habe ich nicht in den RS können und dann habe ich gesagt, dann gehe ich auf Indien. Weil damals ist man eigentlich, 77 ist man schon nicht mehr auf Indien gegangen.
Das ist doch Ende 60er Jahre, ist man ja, doch mit der Röntgenstäbli und immer zu spät
gekommen, oder? Also, weil 68 bin ich 12-jährig gewesen, ich erzähle das auch auf der Bühne. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Da bin ich auf dem Bauch von meinem Papa gelegen und hat das Echo der Zeit gegeben aus so einem alten Radio mit so einem grünen Lämpchen und einer riesen Kiste mit so Röhrenverstärker. Und dann nachher haben die Studenten in Paris so tun, oder? 12-jährig bin ich gewesen. Und ich habe nur gehört, was ihnen Papa Saubandi gesagt hat oben. Und ich hatte unten die Ohren auf dem Bauch vom Papa. Und dort drinnen habe ich die Verdauungsgeräusche gehört. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal
das gehabt haben,
wenn man so ein ganz intim wie über dem ganzen Nachen mal kann, die Ohren auf den Bauch stellen kann. Und macht da so ein riesen Mais. Und am Schluss hat mich irgendwo das Verdauungsgeräusch vom Papa, vom Magen vom Papa mehr interessiert als die 68-Bewegung. Und dann habe ich darum vielleicht auch lange Haare wachsen lassen. Die haben immer noch lange Haare, weil irgendwie immer das Gefühl habe, ich habe eigentlich etwas verpasst. Und auf Indien bin ich dann auch, weil damals die 68, die sind alle auf Indien. Also mein guter Freund Walter Lieter, der ist natürlich, das ist klar gewesen, man ist auf Goa ein halbes Jahr, dann ist man wieder gekommen, wieder ein halbes Jahr auf Goa oder sonst wo in Indien. Und
was ist denn geblieben von dieser Reise? Jetzt,
also ja, schon, ich bin dort sehr fromm gewesen, christlich orientiert und so. Und dann habe ich die Millionen von Indern gesehen, die das Christentum überhaupt nicht irgendwie kennt oder irgendwie nur berührt hat. Und dann habe ich wie schon so eine Öffnung erlebt, oder? Dass ich gedacht habe, ja, es kann ja nicht sein, dass die alle falsch liegen, nur weil sie am falschen Ort geboren sind. Und das hat mich, also das ist das Erste. Und das Zweite ist Afghanistan, wo ich bin ja auf dem Weg und all die Länder durch, damals noch der Schah von Persien und die Russen noch nicht in Afghanistan. Und das Afghanistan habe ich ein unglaublich wunderschönes und starkes Land erlebt. Und ja,
auch. Sind Sie allein gegangen?
Ja, ja, ich bin muss allein gegangen. Also meistens mit diesen Trucks, oder? Das sind die Lastwagen. Die haben ja oft das Persien, aber jede Schraube haben sie da aber transportiert, haben nichts selber produziert. Mit dem Öl haben sie es gezahlt. Und dann bist du viel eigentlich so, wenn du am Abend am Parkplatz gekommen bist, Lastwagenparkplätze, dann haben sie mitgenommen.
Unglaublich. Also ein Afghanistan erlebt, wo man, glaube heute wirklich nur noch aus solchen Erzählungen oder aus Büchern kennt, weil das ist ja, sie sind nie mehr da gewesen.
Ja, und auch, also, dort hast du keine Süchtige angetroffen. Heute, wenn du in Afghanistan, das sind ja alle, also, das sind ja 10% süchtig von diesen Leuten. Weil der ganze Drogenanbau damals, also, gekifft ist worden, klar. Ja. Aber niemals das, was jetzt passiert ist durch den Krieg, oder? Der Krieg hat ja alles, der hat so viel zerstört.
Was hat sie in die Ferne gezogen? Also, ist es nur quasi das Gefühl gewesen, ich habe etwas verpasst, ich habe dort an der 68 nur das Gurgeln vom Bauch von meinem Vater gehört. Was ist es gewesen, was sie rausgezogen hat aus dem Bündnerland, aus dieser Wiege?
Ja, ich glaube, wenn man nie weggegangen ist, dann kann man auch nicht schätzen, was man hat. Also, ich glaube, das ist so etwas, wo einfach ein Trieb, ein Urtrieb in jedem jungen Mensch oder in den allermeisten jungen Menschen, dass sie einfach mal noch ganz etwas anderes sehen wollen. Und bei vielen bleibt das. Und bei mir ist das nicht extrem geblieben, weil ich gemerkt habe oder das Gefühl habe, es ist im Grunde genommen die Urthematik von Leiden, Freude haben, lieben, hassen, geboren werden, sterben. Die Urthemen, die sind auf der ganzen Welt gleich. Das ist ein urmenschliches Thema. Und je weiter was man weggeht, desto weniger checkt man es eigentlich. Und darum bin ich, wo ich es dann gesehen habe, auch nicht mehr wahnsinnig viel gegangen. Aber ich bin ein halbes Jahr bin ich gegangen und habe wirklich das Gefühl, ich habe viel gesehen.
Sie haben vorher gesagt, eben, Sie haben eine sehr fromme Seite gehabt. Sie haben später eine Theologie studiert und abgeschlossen. Woher ist die gekommen? Ist das im Elternhaus gewesen oder ist das wie eine innere Suche
Nein,
gewesen?
Das ist sicher auch von meiner Mutter in die Wiege geleitet worden, denke ich einerseits. Und andererseits bin ich aus einem Walser-Umfeld. Mein Vater ist im Prättigau aufgewachsen und dort hat man sicher auch eine starke, so eine gläubige Seite, wo eine Rolle spielt. Und das andere ist einfach auch wirklich ein persönliches Erleben. Ein Erleben, wo man natürlich dann die Erlebnis religiöser Art benannt, nach dem, was man kennt. Das ist dann halt Gott oder Jesus. Oder wenn man katholisch wäre, wäre es Mutter Gottes. Oder wenn man ein Inder wäre, würde man vielleicht den Inder sagen, es ist der Krishna. Also das ist ja dann, die Erlebnisse sind auf der ganzen Welt sehr ähnlich, wenn man mal in Berührung kommt mit dem Nicht-Materiellen, mit dem Spirituellen, mit dem Geistigen. Aber man nimmt dann halt die Namen als junger Mensch, wo man rundherum hatte. Und dann hat man dem halt Jesus gesagt. Also, so sage ich es jetzt heute.
Ich wollte gerade fragen, also, es ist ja heute ein völlig anderer Begriff, nehme ich an, von Glauben oder von fromm sein, als wenn wir jetzt mit dem jungen Lina Badil vor 30, 40 Jahren wieder reden.
Es hat sicher eine grosse Kontinuität, aber heute würde ich das nicht mehr benamsen im Gleichen. Aber es interessiert mich immer nach wie vor ganz stark, was sind wir denn mehr als senkrecht kriechende Maschinen, wir Menschen, oder? Der Lametrie, ein Materialist aus dem 17., 18. Jahrhundert, hat gesagt, der Mensch ist eine senkrecht kriechende Maschine.
Eine senkrecht kriechende Maschine.
Ja, weil er das Gefühl hat, mehr ist auch nicht dran. Das ist einfach ein Knochengestell, das sich bewegt, oder? Und der philosophische Urkonflikt ist der Geist, der sich einen Körper schafft und der als Instrument braucht, oder ist der Körper der Bewusstsein hervorbringt durch irgendwelche Hormone? Also die Entscheidung, das kann man nur glauben, so oder so. Also für mich gibt es keinen Beweis. Für mich gibt es einen Glauben und in dem Glauben, dem bin ich treu geblieben. Aber ich tue nicht mehr in einer bestimmten historischen oder religiösen Tradition definieren.
Der gläubige Mensch ist auf der einen Seite, der andere, wo man bei ihnen, wenn man so die letzten Jahrzehnte schon anschaut, ist ein sehr kämpferischer Mensch, ist ein Protestsänger, je nachdem, auch vor allem, glaube ich, in jüngeren Jahren mit einer gewissen Vehemenz und auch vielleicht ein bisschen grimmig gegen den Missstand angekämpft ist. Wo ist der Kämpfer Lina Badil heute?
Ja, der ist schon noch da. Also, ich schreibe immer meine Kolumne im Kopf zum Beispiel, jede vierte Kolumne hat ein politisches Thema. Und das ist für die Coop-Zeitung etwa mal grenzwertig und wird vermutlich immer grenzwertiger, weil der Verdrängungskampf auf dem Detailhandel immer grösser wird und dann wenn es immer weniger die Leute vor den Kopf schossen und verrückt machen. Aber ich bin natürlich nach wie vor neben dem Spirituellen, wenn ich sehe, dass ich das Gefühl habe, die Menschen, die veröden immer mehr im Konsum drin. Wir sind mehr als ein Herr der Schweine, der einfach zufriedener an einem vollen Trog frisst. Und wenn ich das Gefühl habe, die Menschen werden zudem reduziert, immer mehr, auch in den Medien oder wo immer, dann steige ich auf Barrikaden, wenn ich es kann.
Und dann schreiben sie und sie singen darüber?
Ich rede mit Leuten darüber, ich mache auch sehr oft, bin ich erst, also bei den Referenden oder Initiativen Erstunterzeichner oder zum Beispiel beim Bienenthema, oder? Finde ich, wir können es uns nicht leisten, dass wir Bienen einfach, egal was jetzt doch halt ist, dass wir die krepieren lassen. Wir haben einen Haufen Imker als Freunde, die rundherum sind. Also das Thema der Bienen ist ein riesiges Thema. Wir nehmen das zu wenig ernst. Und wenn es darum geht, ein paar, Koffeinoide zu verbieten, wo halt die Schweizer auch ziemlich viel Geld damit verdienen, dann steige ich auf Barrikaden, um das zu machen. Und dann greife ich. Und ich weiss nicht, ob die ganzen Handystrahlungen auch für Bienen, das wird ja auch behauptet. Da müssen wir eigentlich, mein Sohn ist jetzt so weit gegangen, gesagt, er hat kein Handy mehr, bis er herausfindet, ob es wirklich die Handystrahlungen sind. Ja. Das finde ich, als junger Mensch, hätte ich das auch gemacht. Und jetzt vermutlich, das ist eben das, wo man sich dann umbügeln lässt, weil ohne Handy kann ich es fast vergessen.
Es ist schwierig, sie zu erreichen, man hätte sie ja rum. Oder, man glaube, hat zuerst am Nattel miteinander telefoniert.
So
Lina Martil, zu Gast auf SRF 1. Der Titel hat mich auf ihre Wunschliste am meisten überrascht, wo wir jetzt gerade hören. Wieso es der Titel darauf geschafft hat, das verrotet ist der Lina Martil im persönlich Sommerspezial in 3 Minuten. Zuerst aber Augen zu und mitsingen, weil ich weiss, da singt, glaube die ganze Schweiz mit. Dann am Sonntagmorgen.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York. Never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, melting away.
up to you, New York, New York, New York.
Bis zum letzten Schlag. Gibt es eine schönere Hymne als die auf die große Stadt, als ja, vom grössten New York-Entertainer Frank Sinatra. Genau, der Middletown Blues. Gast im persönlichen Sommer-Special-Spezial. Jetzt sind wir schon im Englischen, der Linard Badil. Warum dieser Song?
Eben, jetzt kommt quasi meine kommerzielle Seite. Für mich ist in dem Song drin, wenn du dort schaffst, if you make it there, also in New York, dann schaffst du es überall. Ein kleiner Irrtum, weil in dem Lied geht es eigentlich nicht um New York, sondern um Scharanz. If you make it there. Und das ist egal, wo du bist auf der Welt. Ob jetzt das Bümplitz oder Buchs bei Aarau oder wo das auch ist. Wenn du dort schaffst, und was heisst schaffen? Wenn du dort deine inneren kreative Kräfte kannst entwickeln und formieren und sie rausbringen. An dem, wo wir rausbringen, werden wir gesund oder bleiben wir gesund. An dem, wo wir nicht rausgehen, werden wir krank. Also, das if you make it there, das gilt für jeden Ort. Und darum habe ich ich habe das vorher ja angetönt, mit den Scharanzer, eben zum Beispiel der Bombay Street, das haben die Bombay Street, eine wahnsinnig schöne, gute, heisse Truppe, finde ich, wo gerade meine Nachbarn sind, habe ich einen Scharanzer-Song geschrieben.
Ja.
Und den haben wir jetzt am Scharanzer-Fest quasi vor 4 Wochen haben wir den performt. Und
also euer New York, New York.
Genau, unser New York. Das heisst, Scharanz, du bist mein Taubenschlag. Es gibt keinen Ort, wo ich besser mag. Wo immer, wenn ich fort muss gehen, dann freue ich mich zum Heim zurückkommen. Scharanz, bei dir fühle ich mich wohl wie ein Käfer auf einem Blumenkohl. Und das haben wir gemacht mit dem Männerchor, 30 Männer, die mitgesungen haben, 40 Kinder, die mitgesungen haben, die Ländlerkapelle Hoherätz hat mitgesungen.
Alle
mit die ganze Turnhalle, es ist leider so schlecht, dass wir in der Turnhalle sind, die ganze Turnhalle hat vibriert, es war einfach wunderschön gewesen.
Also Scharanz hat jetzt ein neues Lied?
Ja, die haben ein neues Lied, aber das Verrückte ist, wir gehen das nicht raus. Wir haben 200 CDs gemacht und die haben nur die Scharanzer gekriegt und das hat uns niemand. Aber jetzt kommt, nächstes Jahr, habe ich dann im Sinn, mit einer Scharanzer-Band unterwegs, weil es hat so viel gute Musik gehört, unterwegs zu gehen und mit einer CD, und die heisst If You Make It There.
Bei Ihnen ist immer gesungen worden, gell? Es ist schon von früh.
Ja, wir haben abgewaschen mit Singen und wir haben Kanons gesungen bis drauf und dran.
Ist das der Vater oder die Mutter gewesen, oder beide sogar, die Ihnen
ja,
das
mit? Beide. Also ja. Ich denke, die Stimme vom Vater und die Musikalität von der Mutter, so.
Nehmen Sie uns doch noch ein bisschen mit auf das Katzis.
Auf das Katzis.
Katzis, Entschuldigung.
Ja, Katzis ist ein Kloster gewesen, vor allem, mit Benediktinerinnen. Und wir sind dort dazugezogen in eine Aglo-Siedlung in Summa Prada, wo man überbaut hat mit Einfamilienhäuschen. Und darum kenne ich auch das ganze, den Traum und das Elend vom Einfamilienhäuschen. Man wird, im Einfamilienhäuschen wird man zum, ja, das ist jetzt ein schwieriges Wort zu finden, aber ich glaube, es macht einem zu einem Eremit auf eine Art, weil man hat vom Raumplanerischen her hat man nie einen Ort, wo man sich trifft. Also entweder trifft man sich beim Grillplatz im Einfamilienhäusli-Bereich, aber es hat keine Piazza. Also das ist das, was ich den Einfamilienhäusli-Überbauungen angekriegt habe, sie haben keine Piazza. Und wir als Kinder haben die Piazza halt künstlich hergestellt. Wir sind halt auf der Strasse. Also man hat dann als Kinder, macht man das schon, aber die Erwachsenen sind so irgendwie abkapselt, so Schildkrottenmässig.
Was hat das mit Ihren Eltern gemacht?
Mein Vater ist halt sehr stark in Politik, ist in Bergen, ist fort, und meine Mama ist sehr stark in Kultur, ins Lesen, aber so für sich wenig ins Theater oder so, sondern mehr einfach für sich hat sie kulturell halt unglaublich viel gemacht und uns auch beeinflusst. Wir hatten so einen Lenko-Plattenspieler und dort haben wir Bach gehört als Kind, und das ist, weil meine Mama das geliebt hat und begeistert ist gewesen, oder? Wenn Eltern etwas begeistern machen, also mein Vater ist begeistert im Berg und die Begeisterung habe ich heute noch, und meine Mutter hat begeistert Hildegard Knef gelassen oder eben Bach und Mozart, dann ist das eben auch übergegangen.
Also beides Klassik und die leichte Musen auch. Sie haben einen ganz speziellen Wunsch mitgebracht vor der Klassik. Ausgerechnet der Paul Jon haben Sie sich gewünscht, wo mir praktisch nichts gesagt haben bis jetzt. Ja. Was ist das für ein? Ich glaube, auch ein Bündner.
Ja, Juan ist eigentlich ein typisches Walser-Geschlecht. Mhm. Aber es gibt dann auch Juan, die dann retromanisiert worden sind. Und der Paul Juan ist ein Auswanderer und er steht da eigentlich auch für den Pippo Pollina. Mit ihm zusammen habe ich Kaffee und Fleisch gemacht, eine CD über das Auswandern und zwar die Schweizer, die ausgewandert sind. Oder wir sind jetzt ja das Immigrationsland, wir haben ja unglaubliche Zuwanderung, aber wir sind einmal vor 100 Jahren ein Auswanderungsland gewesen. Der Paul Juan ist aus einer Zuckerbäckerfamilie, stammt er. Das sind ganz Unterengadins, die Hälfte haben sich nach Neapel und Amsterdam und Palermo und ich weiß nicht was als Zuckerbäcker verdient und sind dort auch reich geworden, sind zurückgekommen als Randulins, als Schwalben und haben dort ihre Palazzi gebaut, mhm, im Stil, wie, im mediterranen Stil. Und der Paul Juan ist neben dem, dass er zu Russland eben dann war, ist auch von mir ein sehr wunderbar impressionistischer Komponist geworden, hat sich dort ausbilden lassen am Konservatorium, ist auch selber Musiker gewesen und ich finde, das ist die Erfolgsgeschichte von der Emigration und von der Immigration. Die ist einfach viel grösser als die Problematik, die sie hat. Und der Paul Juan finde ich erstens ein wunderbarer Komponist, hat 4 super schöne Symphonien geschrieben, ein Impressionist. Und andererseits ist er einer von der Erfolgsgeschichte von der Immigration und der Emigration.
Eine Emigration und Immigrationsgeschichte. Klaus Christian Schuster am Flügel mit dem Altenberg Trio Wien, mit der Komposition von eben dem besagten Paul Juan, zweite für Klaviertrio Opus 89. Gewünscht von Lina Padil, unserer Gast im persönlichen Sommer, Spezial mit 4 Sendungen aus den anderssprachigen Regionen in der Schweiz. Heute sind wir eben in der rätoromanischen Schweiz. Es hat etwas wahnsinnig Leichtfüßiges gerade, was wir gehört haben.
Ja, gar nicht so russisch schwer. Nein, oder so nicht berglerisch.
Ist das ja, der Zuckerbäcker, der noch...
Ja, eben, das ist der Guss, der noch drüber ist.
Genau. Mir ist es so gegangen, vielleicht wie vielen anderen Erwachsenen in der Schweiz, Vätern, Müttern, Grosseltern. Ich habe Lina Padil im Kinderzimmer kennengelernt. Als Geschichtenverzähler, als Liedermacher, schauen, was der Mond so macht. Geschichten vom Brummbär Beltrametti, vom Doppelhas. Wenn man ihnen zulässt, spürt man eine unbändige Freude am Geschichten erzählen für Kinder. Mm. Die ist authentisch, die ist echt. Sind die Geschichten auch tatsächlich dort entstanden im Kinderzimmer damals?
Ja, nicht alle, aber viele. Also, das ist so ein Beispiel, das ich überbringe. Ich habe eine Patchwork-Familie. Und dort drinnen sind die Kinder halt vor allem...
In welcher Spanne sind jetzt wie das Älteste? Sind
ja, das 26. Älteste und die Jüngste ist jetzt 80. Ja. Und dann sind die über Ferien zu mir gekommen und haben jeden Abend etwas anderes wollen. Und dann habe ich denen halt fortlaufend Geschichten erzählt. Und dann irgendwann ist die Anfrage gekommen vom Radio, ob ich nicht mal eine Geschichte erzählen würde, weil ich eine schon mal erzählt habe und es hat mir gefallen. Und dann musste ich den Kind anrufen und fragen, wie ist jetzt die Geschichte genau gelaufen? Weil ich habe gefunden, das wäre jetzt noch eine gewesen, die ich dort den Kindern erzählt habe. Und so ist jedes Lied natürlich das erste Mal ausprobiert worden an der Bekannte als Gute-Nacht-Lied oder als so schon. Und dann irgendwann gibt es eine eigene Dynamik. Also wenn du mal den Doppelhas erfunden hast, der will dauernd, weil der will weiter plappern. Also das ist gnadenlos. Oder Schlaue und Klaue sind so zwei Figuren, wo unglaublich eine Eigendynamik haben. Oder der Amisabi, das ist dann so eine Verbindung zwischen dem Kommerziellen und dem Künstlerischen, wo quasi wird die Ski-Schule in Flimslachsverehren neu erfunden hat, in dem Kinder jetzt nicht mehr gehen Skifahren lernen, sondern zum Amisabi, weil der eben Geschichten erzählt und die haben ihm die Geschichte geschrieben und der Amisabi, der Andi Tried, der Amisabi darstellt, der ist selber so ein Geschichtenfreak. Ich glaube einfach, Kinder leben von Geschichten. Und wenn ich selber in mein Kind reingehe, dann sind die Geschichten einfach
was
lebendig.
Was heisst das, wenn sie ins Kind reingehen?
Das kann man bei irgendwie sehr schwierig erklären. Ich glaube, dort, wo wir, also eine Zwiebel wächst ja nur dort im Keim, oder? Und wenn du den Keim aufmachst, ist er hohl. Dort ist das Kind, also das Kind entsteht aus einem Leerraum, aus einem Hohl und setzt dann quasi schon Schalen an, wenn er 80 ist, hat er einen Haufen Schalen, ist dann auch schon ein bisschen verknöchert und verpanzert. Aber eigentlich in der Mitte hat jeder Mensch den Ort, wo es nichts ist. Und aus dem Nichts gibt es den Übergang, jetzt sind wir wieder im Spirituellen. Es gibt einen Übergang vom Geistigen zum Menschlichen, zum Beispiel Zirbeldrüse. Der Mensch, zuerst im embryonalen Entwicklung ist im Hirn die Zirbeldrüse und dann gehört das Kind. Das Kind gehört viel früher, als dass es also im Mutterleib, als was es sieht. Und Zirbeldrüse wäre für mich so ein Ort von der geistigen, von dem Ort, wo das Geistige ins Materielle übergeht.
was auch noch interessant ist, Kinder haben, glaube ich, einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Ist das auch etwas, was sie verbindet mit den Kindern? Also wenn das eine am anderen irgendetwas antut und der Dritte sieht, das versucht meistens, das vielleicht zu vermitteln oder einfach wieder schauen, dass es gut ist, ist das auch eine Seite, wo sie so nachbehalten?
Ich bin heute Morgen, nur zum Beispiel sagen, heute Morgen bin ich in St. Gallen gewesen, mache ein Bekanntenkonzert im Spital und dann gibt's eine Onkologie zum Teil wirklich auch, wenn ich anfange die erste Ohren machen, brüllen alle rundherum. Das Kind nicht, aber, also, das Kind hat so etwas Heiliges auf eine Art. Das merkt man, wenn es dann wirklich krank wird, wie die Erwachsenen dann bangen und wie sie, und das Heilige ist natürlich schön, gut und wahr und eben auch gerecht, oder? Im Kind sehen wir projizieren das auf das Kind kann aber auch ganz hässlich und böse, weil es reagiert ja auf die Umwelt, aber wir sehen das im Kind, weil eben das Keimhafte, dort, wo aus nichts etwas wird, im Kind eben noch ganz gross und stark ist, weil das Kind wird ja bis es 20 ist, nur das wird, jeden Tag etwas Neues. Und wir müssen den Kindern unendlich Sorge geben, weil sie sind das Heiligste, was wir haben. Jetzt, so gesehen, oder?
Seit man Weile liest und hört man Geschichten und Kolumnen vom kleinen Buddha, ihrem Sohn mit Trisomie 21 oder eben Down-Syndrom. Wie haben die Leute darauf reagiert, wo sie die Geschichte von ihrem Sohn und das Erlebnis von ihrem Sohn ausgetragen
haben? Lustigerweise extrem positiv. Das sind die Lieblingsgeschichten der Leute. Und alle, wenn sie mich auf die Kolumne ansprechen, sprechen mich auf den kleinen Buddha an, weil er halt die Heiligkeit und das noch ungefiltert darstellt. Oder der Bub ist, der ist noch gar, der kannst gar nicht verfälschen. Der ist so sich selber. Wenn er will am Brunnen sein, dann musst du ihn fast zu Tod schlagen, dass du ihn irgendwie vom Brunnen wegkriegst. Also, dann musst du halt dort warten und bis er genug vom Brunnen hat und dann kannst du gehen, weil sonst gibt's einen riesen Mais. Und das Urkindliche repräsentiert er noch in einer potenzierten Form. Und das Lustige ist, dass er eben von dem her überhaupt nicht behindert mir vorkommt, sondern unendlich authentisch.
Wir hören gerade eine Geschichte, wo Andy Mai, sie sind eben neu, auch SRF 1 Morgengeschichte erzählen, wo Andy Mai am Samstag gelaufen ist.
Wenn ich singe, jetzt gehen wir auf die Tagette, dann packt der kleine Buddha unserer Bub mit Down-Syndrom den Rucksack und legt Jacke und Schuhe an. Aber Achtung, Ich habe doch jetzt gerade letztens hinter Frau IV gesagt, der kleine Bude könne sich nicht allein anlegen. Wenn die die Morgengeschichte hört, klagt sie mich wegen Sozialgeldprellerei an und sie ist dann nichts Lustiges. Weil es stimmt ja auch, der Kleine kann sich ja schon anlegen, wenn er will. Aber eben nur, wenn er will. Wenn er nicht will, halt nicht. Und was es auf jeden Fall braucht, am Morgen, am Mittag, am Abend, Zeit. Immer viel bis sehr viel Zeit. Bis er dann einmal die Schuhe anhat, kann es dann schon Viertelstunde gehen. Aber nicht, wenn wir auf der Schette gehen, gehen Faschinen machen. Faschinen sind Ruten und Astbündel, wo man mit zwei Strohballenschnüren zusammenbindet und im Winter braucht, um den Holzofen einheizen. Im Unterland sagen es den Faschinen Burdeli, Büscheli oder Wella. Früher haben alle Faschinen gemacht bei uns. Nachdem ein Holzschlag gemacht ist, sind Schläge freigegeben worden und die Leute sind go Äste von den Tannen oder auch Laubbäumen abasten und häufen. Heute bleibt das Zeug liegen. Schon eins gibt's kaum noch an Faschinenmacher. Drum habe ich den wunderbaren alten Faschinenbock auch ganz günstig gekriegt. Wir wandern dann auf die Tagette und machen ein paar Faschinen. Der kleine Bude hilft mir mit Sagen und Tespern abmachen. Das Gar dünner und was wir nicht können brauchen, geben wir am Studenweibli. Wer das Studenweibli ist, wissen nur wir. Und müsste man es beschreiben, gibt ihr das mindestens eine ganze Morgengeschichte. Der kleine Bude hockt zwischen denen ab und sagt Pause oder Marenda. Dann gibt's ein Gutzli und einen Schluck Most. Wir schauen die Faschinen an, die wir gemacht haben. Und ich freue mich auf die Stube, wenn der Winter kommt, eine Faschine brennt und der Ofen wohlig warm wird sein.
Denken an Rätsel und singen dir ein Lied davon, wie es denn sie, sie könnten auch dazu mal. Wo es aus Dusk ist, an Landen müssen weitergehen, gegen die Alpen zu. Ein ganzes Volk voll Hoffnung auf dem Weg. Nach einem neuen Ort, nach einem neuen Land, an einer neuen Heimat zu. Es muss wohl Frühling sein, Pech führen den Schmelzwasser unterwegs. Gar nicht gut gangbar, die Pässe noch immer verschneit. Doch die ersten denn schon mal ankommen in einem Tal, wo zu den schönsten Tälern zählt. Heute als Engadin bekannt auf der ganzen weiten Welt. Denken an Rätsel, denken ans Land, ans Leben, an Glück. Bis durch Jahrhunderte durch sich wehten, gegen den grössen Wahn von anderen Völkern mit geschwungenen Händen vom Steinbock, was es heute auch noch gibt. Während der Bär und der Wolf keinen Platz mehr haben, im Land von der Räder von heute. Rätsel, Rätsel, deine Wurzeln haben ihre Geschichte. Doch sie brauchen auch Nahrung genug und deine Blätter brauchen genug Licht. Rätsel, Rätsel, pass auf, dass man dich nicht vergisst. Es fällt ein Kübel voll Eschen aus, wo sich tief in deine Erde hineinfrisst. Am von den Helden gehört und denke, dass es auch heutzutage braucht, wo mit Fontanas Mut und Stolz wie jener Chastil verfolgt ihn. Durch die drohenden Stürme, denen auch mir da trotz der hohen Berge in den Kühn. Schauen weiter jetzt und lehn doch dir selber dran, wo etwas von der Zukunft verstehen. Schauen Rätsel, wie stöhnt, wie sich's windet und grünt, wenn es verbaut und bezwingt und verbrennt, bis man das Land bald gar nicht mehr kennt, bis es dann einmal wird und der Mensch da der kalte Rücken kehrt. Aber Räder von heute, vergessen's nicht, dass es später dann wieder Räder gibt. Schau an Rätsel, die Gebirge, die Täler, die Leute, so verschieden sind sie wie ihre Sprache.
So verschieden ihr Schicksal von heute. Nur ein paar bleiben da auf den Bergen zurück und sind zufrieden mit dem Bitzle, was sie haben. Andere haben gemerkt, wie man das Geld verdient und glauben auch noch blind an den Gewinn. Rätsia, Rätsia, deine Schönheit ist gerade jetzt in Gefahr. Stürmen die Masse ganz hemmungslos und zerstören die in wenigen Jahren. Rätsel, Rätsel, gib uns Zeichen, uns Leute zur Vernunft. Zeig uns den Weg der steilen Felsen an, damit unser Stolz nicht versumpft. Wenn nach Graubünden kommst, als Tourist, als Passant oder als Gast, pass auf, dass man dich nicht beraubt, denn Rauben ist in Graubünden erlaubt, wenn's um Touristen geht. Bei fremden Leuten, denen kann man das Geld ganz einfach nehmen. Dafür verkaufen wir auch noch das Beste, was wir haben, unser Land, unser Fee und der Schnee. Ich kann's nicht anders sehen, als mit Herz, mit Gefühl und Verstand. Denn du weißt, ich liebe es viel zu fest, das Land, und ich lahm es ganz einfach nicht mehr. Und ich kann's auch sehen, was uns bleibt, trotz all dem, was jetzt wenige gibt. Das ist die Geschichte von uns, und das ist die Geschichte von dem Land, und die ist doch viel älter als unsere Zeit. Jetzt will ich auf die Wanderschaft und sehe, was vor all dem noch steht. Wer noch lebt von meinen Bekannten und ist der Hirten auf den Alpen oben geht. Du zu schlafen ins Missox und ins Münstertal, am Rhein bis zu seiner Quelle. Denkst am Victorie und ins Prättigal, durch Talplatz in Gardin und ins Bergen. Rätsia, Rätsia, deine Wurzeln haben ihre Geschichte. Doch sie brauchen auch Nahrung genug und deine Blätter brauchen genug Licht. Rätsia, Rätsia, pass auf, dass man dich nicht vergisst. Es fällt ein Kübel voll Eschen aus, wo sich tief in die Erde
mit dem Walter Lieta sind wir tatsächlich nach einer Reise wieder zurück angekommen im Bündnerland mit dem Lina Bardil. Fast am Ende von diesem persönlichen Sommerspezial. Warum das Lied gerade zum Schluss?
Wegen dem Satz, ich liebe es viel zu fest, das Land. Es geht mir eben auch so. Und das, was man liebt, ist nicht verloren. Das, was man lieben kann nicht verloren sein. Und ich bin ganz fest überzeugt, mit all diesen Problemen und all diesen überkandidelten Geschichten wie ZWEF und die Olympiade, die sie machen wollen, all so Zeug, die überhaupt nicht passt, gibt es immer zu Graubünden Menschen, die das Land noch lieben. Und von denen muss es ausgehen. Die müssen eigentlich aufstehen. Und der Walter Lieta ist jetzt über 60 und hat eine Anthologie rausgegeben mit 5 CDs, sein Lebenswerk. Und das Rätsel ist eines meiner Lieblingslieder, weil es so präzise ist und so Herz und Verstand zusammenbringt. Und das wäre mein Wunsch, dass wir Bündner und überhaupt wir Schweizer und überhaupt wir Weltenbürger mit dieser Muttererde so umgehen könnten, wie das Lied mit Rätsel umgeht.
Merci vielmals, Lina Bardil, und merci vielmals für den Besuch in der ersten persönlichen Sommer-Spezialsendung jetzt im Juli an 4 Sonntagen. Alles Gute und Ihnen allen unterwegs oder daheim einen ganz schönen Sonntag.
Das war die erste Ausgabe von unserem Sommerspezial persönlich. Der Anfang hat Christian Zeugin gemacht mit seinem Gast aus dem Kanton Graubünden, dem Liedermacher Linard Bardil. An 4 Sonntagen diesen Sommer besuchen unsere persönlichen Gastgeberinnen und Gastgeber je einen Gast aus allen 4 Sprachregionen von unserem Land. Nächste Woche ist dann jemand aus der Romandie an der Reihe, der junge, erfolgreiche Musiker Bastian Baker. Mit ihm unterhaltet sich dann Katharina Kilchenmann. Auch unsere Sommerspezialsendungen vom Persönlich können Sie natürlich immer auch am Sonntag zu oben hören, wenn Sie es am Morgen verpasst haben. Zu oben am 10 Uhr hier auf SRF 1 oder natürlich auch im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.